Neues Jahr, neues Glück und wir haben uns gedacht, wir machen die große Vorausshow. Wir schauen auf 2024 und wir predikten eiskalt.
2024, ich glaube, gerade Jahre sind gute Jahre, ne? Und nachdem wir jetzt 8 beschissene Jahre in Folge hatten, sind wir doch echt mal, wir sind doch ready für ein Change.
Sehr gut, also wir sagen euch, wie 2024 wird und ihr gleich dann ab.
2 Live mit Luke und Ingmar.
Ha, es ist der 2. Januar 2024. So viele geraden Zahlen. Das 1. von Januar. Hast du noch Karte? In Berlin ist ja die geilste Silvesterparty am 3.1. im Bergheim.
Das ist korrekt. Ja. Das ist absolut korrekt. Und nicht nur im Bergheim. Generell sind die Silvesterpartys in Berlin alle nach dem 1.1. bis 3.1.
Genau, da geht's
quasi. Das ist nicht, wenn sozusagen die, ich habe fast gesagt, Touristen verstorben sind, aber wenn die sozusagen ihren Kater auskurieren und nicht mehr da sind,
dann geht's richtig los.
Und das habe ich aber auch relativ spät entdeckt, muss ich sagen. Ich bin jahrelang an Silvester weg gewesen in Berlin und fand es immer furchtbar. Und jetzt bin ich eigentlich die letzten Jahre Silvester selber wenig unterwegs gewesen, habe immer relativ gechillt. War irgendwann letztes Jahr war ich 2:30 im Bett.
Das ist früh. Wir sind so in meiner Clique und Freundesgruppe mittlerweile so, dass wir nicht mehr ausgehen, sondern einfach zu Hause Party machen.
Auch schön.
Das ist so eine Erkenntnis, das ist einfach irgendwann mal, du kannst da draußen
nicht gewinnen
an Silvester. Ja. Es ist zu teuer, es ist zu ätzend, du kriegst kein Taxi, das ist zu Hause und wir sind auch mittlerweile alle so in den Sphären unterwegs, dass das zu Hause auch relativ geil ist. Ne? Also
man kann zu Hause aushalten, es ist nicht mehr ein Loch mit einer Liege, sondern man kann es zu Hause aushalten.
Man kann es zu Hause aushalten und wir haben auch immer tatsächlich Themen. Wir sind in einem Alter, wo man Themenpartys macht und wir hatten jetzt eine Copy-Paste-Party, wo der Host sich alle E-Mail-Adressen hat geben lassen und dann über ein digitales Losverfahren jeder E-Mail einen Namen geschickt hat von einer anderen Person, die auf der Party zu Gast ist, deren Klamottenstil man emulieren muss für die Party.
Wow.
Ja, also du gehst immer als jemand anderes.
Also wer bist du gegangen?
Ich habe die Lesbe gezogen.
Bist du immer noch im Outfit? Aber nochmal hier Lifehack sozusagen, wenn man eben keinen Bock hat, Silvester diesen ganzen Stress zu haben mit nach Hause und so. Ich habe mich vor drei Jahren, irgendwann, das ist noch nicht so lange her, da habe ich mich mit meiner damaligen Freundin Silvester in einem wunderbaren Hotel in Berlin, Hotel Provokateur, eingenistet. Die haben eine eigene Silvesterparty gehabt, ein eigenes Silvesterbar, Silvesteressen, das haben wir alles im Hotel gemacht und irgendwann gegen 3, als ich durch war, bin ich einfach in den Fahrstuhl gestiegen, 2 Stockwerke hoch und bin schlafen gegangen.
In Berlin im Hotel gewesen?
Ja.
Oh wow.
Ja.
Mit einer Freundin?
Mit damals meiner Freundin, ja.
Ach, schön.
Ja. Das war super, weil man sich diesen ganzen Hassel, wie du sagst, das Schlimmste ist, an Silvester nach Hause müssen, irgendwie ein Taxi kriegen und das ist eh schon Kriegsstimmung.
Ja, ja.
Ist es sozusagen,
ist nix, ne?
Also es ist wirklich wie Kiew, nur halt mit
Alkohol. Ich hatte Anfang 20 mal die Idee, wir machen das in Amsterdam und dann sind wir mit Freunden nach Amsterdam. Das ist auch so eine absolute Anfang 20 Idee.
Genau. Ich hatte das ist lustig, das hatte ich mit Prag, haben wir aber nie gemacht.
Ja.
Weil alle irgendwann gesagt haben,
es
ist dumm.
Ja, es ist einfach. Nee, zu Hause ist es am schönsten und willkommen im neuen Jahr. Und wir sind immer noch da. Es ist 2024. Gerade Jahre sind gute Jahre. Und das wollen wir an dieser Stelle so ein bisschen mal testen. Und es ist ein Jahresrückblick oder eine Vorausschau?
Eine Vorausschau, das ist die große,
oder?
Vorausshow.
Ui.
Die Vorausshow. Das ist ein Showkonzept.
Ja.
Wir treffen uns jetzt immer am Sonntag und sagen, was in der nächsten Woche passiert.
Die Vorausshow.
Ja, ist ganz geil. Nicht so schlecht, oder?
Ja, weil man ja eh mit den Gags und so hinten dran ist, weil alles schon auf Twitter verbraten wurde. Und
dann kann man sich einfach Prämissen
oder ausdenken. Oder auf Threads. Glaubst du, wir sehen jetzt hier in der Jahresvorausshow. Glaubst du, Ingmar, Threads, der neue Kurznachrichtendienst von Mark Zuckerberg als quasi erste, ja, ist das so eine direkte, halbdirekte Provokation Richtung Elon Musk, der ja Twitter gekauft hat, das in X umbenannt hat und dann Mark Zuckerberg sagt, was du kannst, das kann ich schon länger und zwar baue ich hier mal auf meiner eigenen Plattform so ein Ding auf.
Vor allen Dingen, man muss fairerweise sagen, also kannst du von Mark halten, was du willst, aber Threads ist schon schlauer gemacht. Also es funktioniert schon besser einfach.
Warum?
Ich
bin auch auf Threads und ich baller da einfach raus.
Videointegration, Link-Integration, Anzahl der Wörter, die du im Text benutzen darfst.
Technische Voraussetzungen sind besser.
Das läuft Bombe. Du merkst, du hast das Gefühl, du hättest so eine Art, als hätte jemand Twitter geboostet oder X geupdatet.
Ja.
So,
weil die Intuition ist da. Also du weißt, du fühlst dich zu Hause. Ja.
Du hast dieser ganze smarte Move quasi, dass du dich mit deinem Instagram-Account einloggst auf Threads.
Ja.
Und eigentlich alle Kontakte Kontakte, die du schon hast, in deinen Connections drin hast und in deinen Followern, das ist ja voll die Psychologie. Du siehst halt sofort, Leute kommen dazu, die werden automatisch, weil du mit dem befreundet bist, dein neuer Follower bei Threads. Ja, 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 ja. Und die Zahlen gehen halt einfach, die Zahlen gehen, du kriegst neue Follower. Das ist so, was Leute motiviert.
Ja, ja. Ja, ja.
Das hat ja zum Beispiel bei Blue Sky gar nicht funktioniert.
War ich nie, habe ich nie verstanden.
Habe ich kurz mitgemacht, den Hype. Habe irgendwie das wochenlang widerstanden, weil alle diese Einladungslinks verschickt haben. War dann jetzt...
ich habe keinen gekriegt.
Ja, denk mal drüber. Es könnte an deiner Weihnachtsfolge gelegen haben, dass die linke Bubble dich nicht eingeladen hat.
Ist Blue Sky links?
Ja, sehr. Ah. Es ist eine sehr monothematische, ideologische... friedliebende, was schön ist, Bubble.
Also
es
das ist klingt total, furchtbar.
Es ist aber, es war dieser Moment, wo es auf Twitter-X so schlimm war, ja, dass man dachte, Alter, ich will zwar irgendwie kurz nach, aber das ist mir, gibt mir so auf den Zeiger, dass hier ständig voll gespammt werde, auch mit irgendwelchen radikalisierten, irgendwelchen Fake-Scheiß und diesen ganzen Rechten. Das geht mir so auf den Sack. Und da haben die Leute angefangen, zu Blue Sky zu wechseln, weil das im Prinzip Twitter 2010 ist.
Also das Aufatmen des, ja, blauen Himmels ist wirklich quasi da digital. Und das dann auf Threads quasi. Man sagt ja auch immer, in der Musikindustrie sei die dritte Band.
Mhm.
Ne? Also die erste Band, die quasi den Sound etabliert, mhm, die zweite, die ihn surft und die dritte, die dann den Tisch abräumt und sagt, ist jetzt Threads die dritte Band im Kurznachrichten?
Ich glaube ganz ehrlich, dass die erste Voraussage für 2024, ja, von mir, Elon wird sich mit der EU verkrachen. X wird in Europa gekillt,
ja,
weil er die Regeln nicht einhält. Und Mark wird mit Threads die neue Nummer 1 werden.
Alright.
Macht einen Haken dran.
Erste Vorausschau.
Und selbst wenn Elon nicht mit X in Europa abgeschaltet wird oder, ja, an den Regularien scheitert, glaube ich ganz ernsthaft, dass ihm das mit, also sozusagen von dem Gesamtkonstrukt, dass dem das schon dann echt wehtun wird, weil das einfach viel, viel schneller und schlauer gemacht ist. Das funktioniert einfach besser.
Ich glaube, Social Media Voraussicht von mir ist, dass TikTok nicht verboten wird, sondern immer größer und relevanter wird und wir sogar so weit gehen, dass wenn wir in Wahlkampf gehen jetzt hier in Deutschland,
ja,
dass die großen Parteien sich über TikTok bei der jungen
AfD macht
Zielgruppe angewidert und wir sehen, wir werden Olaf Scholz tanzen sehen auf TikTok. Es wird passieren.
Ja?
Das ist meine Vorausschau.
Ja?
Dann ist da irgend so ein Arschloch, der dem das Handy hinhält und, ja, sagt, Olaf,
move it.
Es tut mir leid. Wir legen jetzt hier war das nicht irgend so ein Lied?
Ja, ja.
Das legen wir drunter. Olaf, du musst tanzen. Die Prozente sind im Keller und Olaf legt dann diese Aktenkoffer beiseite.
Das
macht
wird
irgendeinen Dance, ja, und dann wird das angehalten und dann fallen so diese Thug-Life-Sonnenbrillen runter.
Und dann kommt der Hashtag I love Olaf.
Ja.
I love Olaf, das wird der Hashtag.
Oder Love Olaf von Satellite von Lena Meyer-Landrut.
Ja. Love Olaf.
Hashtag Love Olaf. Das wird dann der.
I love Olaf.
Einfach in dem verzweifelten Versuch, sich an blauhaurige
19-Jährige. Bin ich, wie sagt man, ambivalent? Es könnte so kommen, wie du sagst, dass TikTok sich weiter ausbreitet wie so ein Virus, mhm, und die ganze TikTokisierung der Gesellschaft weiter zunimmt. Das heißt, alle nur noch 3 Sekunden Aufmerksamkeitsspannen haben und das alles in einer Katastrophe endet. Es könnte aber tatsächlich auch kommen, wenn der Konflikt zu Russland und zu China sich mit Europa verstärkt. Wenn man das nicht mehr als faktischen einzigen Handelspartner ausmacht, den man, mhm, sozusagen irgendwie, wenn man feststellt, wir müssen jetzt in irgendeiner Form eine Grenze ziehen und wir müssen uns irgendwie, dann könnte ich mir vorstellen, dass es doch noch passiert, dass man sagt, dadurch, dass TikTok Daten sammelt für den Feind und auch staatlich gesteuert ist, schalten wir es hier ab. Wir nehmen es raus.
Meinst du in Deutschland?
In Europa.
Europaweit?
Ja. Das ist, also die Regularien, die wir so...
Boah, dann werden sich so viele Menschen
umbringen. Ja, ja, ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube ja,
es gibt doch Leute, die existieren nur für TikTok.
Die finden ja weiter einen Weg daran. Du hast ja auch weiter russische Profile auf Instagram. Obwohl
ich hatte letztens einen Traum aus der Zukunft.
Ja.
Und da habe ich mich... Ja, da habe ich mich in der Zukunft selber sagen hören, damals gab es ja nur 2, 3 Plattformen. Weißt du, was ich damit meine? So, yeah. Also so wie wir über Fernsehgespräche, damals gab es nur drei Kanäle und dieser Social, also medialer Konsens herrschte, so ist es ja jetzt, dass es eigentlich nur mit, es gibt ja eigentlich immer nur ein bis zwei relevante Plattformen und es wird sich immer mehr defragmentieren und du wirst je nach Interessensgruppe, also wenn du sagst, Blue Sky ist dann irgendwie für die und das ist so. Und dass wir dann in 10 Jahren ganz viele einzelne kleine Plattformen haben, die interessens- und Ideologie gesteuert sind.
Das wird wahrscheinlich wirklich so kommen.
Ja, das glaube ich, glaub ich auch.
Ja, ja.
Also es wird dann nicht mehr dieses so, der eine Star auf Instagram, sondern der eine ist ein Star auf Heyho und der andere auf Huhu. Und die beiden haben noch nie voneinander gehört. Aber
die Namen
beide
sind
machen
schon mal
die,
sehr gut.
Ja, beide machen die Langstress-Arena voll.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und das, das wird aber so, das wird so ein Moment sein, wo die Relevanz von Social Media wieder sinkt, weil nicht mehr große Gruppen erreicht haben. Wir nennen es den Wetten-Das-Effekt. Sozusagen die Gemeinschaftlichkeit nicht mehr geschaffen werden kann, ja, weil sie...
Es individualisiert.
Ja, ja. Das droht Social Media dann
aber
auch.
Aber es gibt ja auch eine individualisierte Gemeinschaft. Also wenn du jetzt irgendwie als Fetisch hast, dass du dich als Kleinkind anziehst oder als Baby, als erwachsener Mensch.
Ach so.
Mit so einer Rassel und so einer Windel und durch die Gegend läufst.
Ja.
Wenn das dein Fetisch ist, dann warst du früher damit alleine. Mittlerweile
triffst du Leute.
Ja, das stimmt. Du ja einmal im Jahr ist große das Babyparty im... Redison Blue in Goslar.
Du weißt ein bisschen viel Fakten. Das klang jetzt nicht so random, das klang nach der... Das
klang recht spezifisch, ne?
Sternenspezifisch,
Luke. Ja, was soll ich sagen? Die zahlen gut.
Redison Blue, Goslar, du mit der Babyrassel.
Ja, die wollen da die Gummibärenbande von mir hören.
Oh Gott,
und dann fahre ich da hin und lass mich dafür einkaufen.
Das wär so, stell dir mal vor, du wirst für so eine Gala gebucht, kommst hin und stellst fest, das ist ein Pädophilentreff.
Boah.
Spielst du?
Naja, gut, ich meine, am Kirchentag habe ich auch schon einen Auftritt gemacht, ne?
Ja, oder nicht?
Ja, ja, ich habe letztens in der Tagesschau auch gesehen, was ist, wenn keiner mehr in die Kirche geht? Das war Tagesschau
in,
online, ja.
Ach, also, ich habe jetzt die Kirche verstanden.
Wenn die Kirchen
wenn
leer sind.
Wenn keiner mehr in die Kirche geht, ja, das ist furchtbar. Wenn keiner mehr in die Kirche geht, ja, ist das, macht das gesellschaftlich noch was?
Meinst ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe nur das Bild gesehen und weitergeschaut,
weil
es mich nicht interessiert.
Sehr gut. Ja. Wir haben es auch mal angespielt, ist gut. Dann könnt ihr es jetzt lesen.
Ja, Susi, vervollständige doch bitte einfach mal diesen Artikel.
Es handelt sich um eine Folge des Podcasts der Tagesschau mit dem Titel Was wäre wenn? Die Folge dauert 28 Minuten und das könnt ihr euch selbst anhören. Meine Ansicht ist folgende. Wenn in Deutschland niemand mehr die Kirche besucht und alle konfessionslos wären, würde dies tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft und Kultur nach sich ziehen. Kirchliche Feiertage und Traditionen könnten an Bedeutung verlieren oder sich in säkulare Feiern transformieren. Die Finanzierung und Erhaltung historischer Kirchengebäude, die oft kulturelle und architektonische Bedeutung haben, würde eine Herausforderung darstellen. Außerdem könnte sich die Landschaft der sozialen und karitativen Dienste, die viele Kirchen bieten, verändern, was die Notwendigkeit alternativer Organisationsformen für diese Dienste nach sich ziehen würde. Insgesamt würde ein solcher Wandel die deutsche Gesellschaft in ihren Grundfesten berühren, indem er neue Formen des Gemeinsinns, der Moral und der kulturellen Identität hervorbringt.
Ja, siehst du.
Sehr schön.
Ja.
Und der hat auch davon abgelenkt, dass wir gerade Pädophilenwitze gemacht haben.
Ach Gott, aber pädophilen Witze und katholische Kirche,
und vor allen Dingen,
die sind doch gratis, oder?
Vor allen Dingen, also...
Vor allem als also ich bin ja selber pädophil, deswegen darf ich das.
Und vor allen Dingen, wenn sich irgendeine Randgruppe bei dir nicht beschweren wird...
Ja. Dann die Katholiken.
Dann die Pädophilen.
Ja.
Also wird keiner schreiben, entschuldigen, wir als Pädophile finden uns ihre Witze in ihrem Podcast getriggert und das geht so nicht. Also das macht kein Pädophiler. Das ist auch, wenn du Pädophilenwitze auf der Bühne machst, steht dir auch keiner und sagt, ey, hallo?
Hier ist eine Grenze.
Hier ist eine Grenze, ich fühle mich persönlich angegriffen. Ich bin pädophil. Das passiert nicht.
Ja. Apropos.
Vorsicht, Vorsicht. Das wird jetzt juristisch irrelevant. Wenn jetzt falschen Namen.
Nee, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht hier, aber ich habe nichts apropos. Ja doch, komm, US-Wahlkampf.
Ah,
Also die Präsidentschaftswahl ist ja.
Das ist so geil, weil wir haben jetzt kurz vor der Show schon geredet und ich war fest davon überzeugt, dass die Wahl erst 25 ist. Gerade. Ich war der festen Überzeugung, es muss erst ein Jahr Wahlkampf sein, bevor gewählt wird.
Nee, und dann hat es bei mir geknirscht, weil ich gesagt habe, nee, ist ja immer gerade Zahlen.
Ja, richtig,
also
24
im
Vierer-Rhythmus,
ist schon richtig. Ne, und wenn 2000 eine Wahl war, die
also,
damals George Bush gewonnen hat.
Was ist deine Voraussage?
Trump.
Wirklich?
Und zwar mit dem Aiwanger-Effekt. Also,
den wir letztes Mal schon erklärt haben.
Ja, Trump wird nicht angeklagt im März.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, früher ist er auf alle Fälle.
Und wird sich nicht verurteilt. Verurteilt, wird sich als Opfer der Medien.
Das würde sowieso, egal ob er verurteilt wird oder nicht.
Inszenieren und es gibt genug Leute,
die drauf reinfallen.
Die drauf reinfallen und sagen, stimmt. Und er als Gegenentwurf zu denen, die uns steuern und medial. Und ich glaube auch ein bisschen, jedes Land bekommt den Präsidenten, den es verdient.
Ja, wenn es danach geht, ist er wieder dran.
Ja. Ja, und Biden, also ganz, also ich weiß nicht, ob Biden das überhaupt, es ist eine Nummer in meinem Programm, dass ich sage, weißt du, der will nochmal 4 Jahre machen, der würde nicht mal eine Autofinanzierung auf 2 Jahre genehmigt bekommen. Kein Autohaus würde sagen, wie alt bist du? 84? Ja gut, dann kommen wir hier 2 Jahre nochmal ein...
Leasing? Nee, vergiss es.
Ja,
die Karre Chance. Bezahlst du.
Ja, aber der soll irgendwie an die politisch wertvollste und größte Machtposition der Welt kommen. I don't know. Ich glaube Trump.
Ja, ich sag, es bleibt Joe. Ich hatte auch so ein bisschen die Tendenz wie du, aber es sind so ein paar Sachen passiert, die mich überrascht haben und wo ich auch nicht gedacht hätte, dass das tatsächlich so bei den Amerikanern durchschlägt. Wenn du dir anguckst, es waren ja sozusagen Midterms und so weiter, Wahlen, wo der Kongress gewählt wurde. Ja. Und eigentlich haben ja alle die rote Welle erwartet. Also die Republikaner marschieren durch und kriegen die absolute Mehrheit im Kongress. Und was aber passiert ist, ist, dass die Demokraten, ich glaube, das erste Mal seit 40 Jahren ihre Mehrheit behalten haben. Zwar Verluste hatten, aber eben nicht, dass es nicht gedreht hat.
Also dass das Pendulum sich nicht zurückschwingt. Ne?
Und der Hauptgrund war tatsächlich, dass die Anzahl der jungen Wähler um 20-30% angestiegen ist. Und das Hauptthema war, dass die Republikaner mit dieser Abtreibungsnummer, also Abtreibung wieder in die Illegalität treiben, Leute motiviert haben, zur Wahl zu gehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht nur in den Staaten beobachtet haben, das ist auch der Grund, warum in Polen die Konservativen die Macht verloren haben. Dass auf einmal Junge und Frauen im übertriebenen, Anführungszeichen, in gesteigertem Maße das Recht zu wählen wahrnehmen und das dafür sorgt, dass diese Leute scheitern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Trump auch funktioniert.
Das Abtreibungsgesetz ist das Beste, was passieren konnte. Ne?
Ja. Diese Macht des, wie heißen sie? Die obersten Richter, die dann entschieden haben, ne, dass das sozusagen
Senate,
genau, die generell, das ist sozusagen
Susi.
Da ist Abtreibungsgesetz für vom Supreme Court gekippt. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, vergleichbar mit dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland, ist das oberste rechtsprechende Staatsorgan der Vereinigten Staaten und ist das einzige amerikanische Gericht, das explizit in der Verfassung der Vereinigten Staaten vorgesehen ist.
Die beiden Silvester-Alkis kriegen keine richtigen Sätze zusammen in dem Vorhaus-Show. Die entschieden hat, dass es kein generelles Recht darauf gibt, auf Abtreibung. Die haben im Prinzip dafür gesorgt, dass ganz viele junge Frauen, für die das ja selbstverständlich als Teil ihres gesellschaftlichen Lebens war, festgestellt, Moment mal, was passiert denn da gerade? Warum geht's jetzt
mehr? Ja, dass das so ein, das ist ja, also diese Entscheidung politisch irgendwie in Sachen Selbstbestimmung und also gegen My Body, My Choice, sondern wir als Männer, die Gesetze machen, entscheiden jetzt, weil das hier in einem Buch steht, was 2000 Jahre jemand geschrieben hat, was du mit deinem Körper zu machen hast, dass das ein Symptom ist oder so eine dunkle Gewitterwolke und Vorausschau, was sich ja hinter so einer Ideologie und Weltbild noch verbürgen könnte, wenn man weiter auf diesem Pfad wählt und bleibt, das ist schon gut, dass das ist ja wirklich wie so ein trojanisches Pferd an Schwachsinn und Weltanschauung,
die sehr gefährlich ist. Diesen Effekt gibt es halt in relativ vielen Umfrageergebnissen bis jetzt auch noch. Also wir sind jetzt, wie gesagt, es kann sich natürlich alles wahnsinnig schnell drehen, wenn man auch nochmal anguckt, wie Trump die Wahl 2016 gewonnen hat. Dann war der ja bis 3 Monate vorher eigentlich chancenlos. Und es hat eigentlich in den letzten 3 Monaten so einen Stimmungsumschwung gegeben und so einen Tendenzwechsel. Also man kann das ist gar nicht, es war 2016 auch gar nicht so überraschend, wenn man tatsächlich alle Zahlen sich anguckt hat vorher. Es gab nur so eine mediale Haltung, die halt sozusagen ein Jahr lang.
Ja, mediale Wahrheit, ne? Ja. Also die völlig klar war.
Die war völlig klar, die war sozusagen tatsächlich bis kurz vor der Wahl auch Zahlen gestützt. Ja, man konnte schon sagen, alles klar, ist klar, warum Hillary Favoritin ist. Das Versagen ist eigentlich so 2-3 Monate vorher passiert, dass auch Leute bei der New York Times und so, dass wirklich richtig gute Leute die dann auch Artikel geschrieben haben, wo sie gesagt haben, ja, da passiert irgendwas in den Umfragen. Das kann man aber jetzt nicht, darf man nicht überbewerten, die Tendenz wäre klar. Und da ist halt nicht irgendwas in den Umfragen passiert, sondern die Stimmung im Land hat sich gedreht. Ja. Und du konntest es auch bei den Umfragen absehen, und weil das ist, was immer, was ich gelernt habe als Kommunikationswissenschaftler, der ich ja fast mal geworden wäre, an meiner Uni, an meiner FU-Uni. Das war, was unser Prof immer gesagt hat, bei Umfragen sind absolute Zahlen sind völlig scheißegal. Das ist uninteressant. Das
Prozent.
Ja, die Prozente, ob bei der CDU jetzt 30% steht oder ja. 25%, das ist nicht entscheidend. Das Einzige, was funktioniert, ist,
Tendenz, ne?
ist die Tendenz. Ja, ja, ja. Woher kommt's, wohin geht's? Wenn ich die letzten drei Umfragen angucke, die sozusagen immer im selben Rahmen stattgefunden haben.
Ist aber auch bei Wirtschaftsunternehmen ja genauso, ne?
Ja, ja.
Es geht eigentlich um den Pfeil, grün, schräg hoch oder rot, schräg runter. Ne?
Und du musst halt immer, also du musst sozusagen immer dieselben Prämissen haben, du musst immer dieselben Voraussetzungen haben. Du kannst nicht eine Umfrage so machen und eine Umfrage so machen und dann die Zahlen vergleichen und feststellen, es geht nach oben, es geht nach unten. Das funktioniert ja nicht. Hm. Da kommst du bei falschen Ergebnissen raus. So, das ist ja auch ganz viel passiert. Einfach so. Also deswegen würde ich vermuten, dass, wie heißt das, Sleepy Joe?
Dass Sleepy Joe Biden das Rennen macht. Was das, mich fassungslos stimmt, ist, dass ein Land mit über 300 Millionen Einwohnern es nicht geschissen kriegt in den letzten, ich meine 2016 ist Trump gewählt worden, wir reden jetzt vom Jahr 2024, in den letzten 8 Jahren. Gibt es keinen besseren als diese beiden?
Ja.
Also der eine agiert wie ein besoffenes Pferd und der andere ist 190 Jahre alt.
Der andere ist ein besoffenes Pferd.
Ja, also wo du sagst, gibt's niemanden. Also können wir nicht Tom Hanks irgendwie überreden, ob der oder Barbara Streisand? Also niemand, jeder andere.
Dolly Parton.
Bitte. Ja. Die, gut, die work nur von 9 to 5, das würde jetzt zu wenig für einen Präsident. Aber ey. Come on, das ist eine relativ wichtige Position in der Welt und wir gibt es doch bestimmt irgendjemand anderes, der das hinkriegen könnte, außer Joe Biden oder Donald Trump.
Also das finde ich auch total faszinierend, dass es auch bei den Demokraten offensichtlich überhaupt gar keine echte Konkurrenz zu Biden.
Wo ist Kamala Harris?
Ja. Es gibt keine echte Konkurrenz. Es gibt keine echte Konkurrenz zu Biden oder zumindest nichts, wo man sagt, wenn der uns da mal wegstirbt, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, dann haben wir noch einen Joker, den wir ausspielen können.
Das ist außer Abraham Lincoln eigentlich schon mal ein Kennedy?
War es Truman? Wer war das? 45?
Susi.
Hat es doch einen amerikanischen Präsidenten zerlegt.
8 Präsidenten starben im Amt. Harrison 1841, Taylor 1850, Lincoln 1865, Garfield 1881, McKinley 1901, Harding 1923, Roosevelt 1945 und Kennedy 1963. Wobei Lincoln, Garfield, McKinley und Kennedy ermordet wurden. Amerika. Das sind sehr viele ermordete Präsidenten. Quasi alle 50 Jahre einer. Rein statistisch wäre jetzt, lassen wir das besser.
Und hier bei Designated Survivor, wo Kiefer Sutherland dann eingesprungen ist. Da ist auch der Präsident gestorben. Und dann hat Kiefer Sutherland
richtig.
Von 24.
Richtig. Natürlich.
Ja. Ja. Da auch.
Ja. Ja, also du sagst, Trump reißt sich nochmal das Ganze unter den Nagel.
Ich bin aber auch so ein Sensationsgeiler. Ich bin so zynisch irgendwie geworden. Ich schaue auf die Welt und sage, ey, ich
brenn.
Wenn morgen jetzt hier Aliens landen würden, wäre ich auch so.
Welt brennen!
Kommt hin, oder? Also ich traue dieser Welt mittlerweile alles zu. Ich bin in den 90ern groß geworden mit so einem Erwartungshorizont von alles wird irgendwie gut.
Ja.
Und die Welt läuft innerhalb dieses Korridors ab. Dann kam 9-11 und seitdem ist eigentlich alles an Erwartungshaltung
zerbröselt.
Ja, also es gibt keine Regeln mehr. Deswegen traue ich dieser Welt und diesem Jahr alles zu. Ich glaube, Aliens werden hier landen. Ich glaube.
24 ist soweit?
Absolut. Vielleicht sind sie ja schon längst hier und laufen hier auf unserer Erde rum und.
Ich glaube nicht. 24 noch keine Aliens.
Noch keine Aliens?
Nein, 24 noch keine Aliens. 24 ist ja auch erstmal noch Europameisterschaft, oder?
Ja. In Deutschland. Und auch da habe ich große Sorge, dass Deutschland als Moralweltmeister, die wir ja sind, und unserer ganzen internationalen Annalena Baerbockigkeit im Vorreiten und Vorsagen, wie wir zu sein haben und moralisch ticken sollten, dass wir mit großer Mühe und Strampelarbeit der Welt klar machen wollen, dass wir nicht Katar sind. Und das wird extrem anstrengend. Also die Katar-WM ist noch so ein bisschen in den Knochen.
Ja?
Und wir werden eine Woke-WM.
Halte ich gegen. Halte ich 100% gegen. Ich glaube, EM24 wird die Wiederentdeckung der deutschen Nationalmannschaft.
Oh, das wäre, also ich würde es uns so wünschen.
Ich sage voraus, wir spielen, es wird eine Bombenvorrunde. In der Vorrunde steigt die Euphorie in Deutschland, weil sie feststellen, wir können es doch noch.
Ja, gegen Schottland, gegen Ungarn.
Genau, es waren einfach geile Spiele.
Und die Schweiz, glaube ich. Susi?
Ja, Susi?
Ja, die Schweiz, Luke. Du hast wie immer recht, Luke.
Wären geile Spiele und da werden wir sozusagen richtig nochmal wieder zeigen, dass wir Fußball spielen können. Dann geht es ungefähr bis Halbfinale, dann Halbfinale, vielleicht sogar Finale, aber Halbfinale auf alle Fälle, irgendein dramatisches Ende.
Mhm. Von so einem neu gegründeten Land, wovon wir jetzt noch gar nicht wissen, was in 3 Monaten sich aber qualifizieren würde.
Und dann verlieren wir irgendwie ganz dramatisch.
Gaurasien. zwischen Andorra und Spanien ist Gaurasien.
Genau.
Und die haben eine richtig gute Kicker.
Zerlegt uns mit einem unglücklichen 2-1 in der Verlängerung.
Neben den Marianischen Inseln.
und das wird den Deutschen versöhnen mit seiner Nationalmannschaft und dieses neu erlebte Sommermärchen wird ganz oft mit 2006 dann verglichen, wo es noch nicht gereicht hat zum Titel, aber die Stimmung war Bombe und wir werden eine neue Riga von unwoken Fußballhelden haben.
Oh. Ja?
Ich bin dir relativ sicher.
Glaubst du nicht, dass sie irgendwie mit...
Das ist vorbei.
Ja?
Da ist Rudi Völler. Das ist vorbei.
Der hat keinen Bock da drauf, ne?
Nee, der hat keinen
Bock. Kante Käthe sagt...
Der sagt, fickt euch alle. Ich bin selber... Mit
dem Regenbogenscheiß.
Ich wollte sagen...
Fickt euch.
Ja. Ich habe zwar eine Transfrisur, aber ich... Das,
ja. Der Rest und ich bin Tante Käthe, obwohl ich ein Mann bin. Ja, also ich bin trans, bevor ihr überhaupt wisst, was das ist.
Das war schon...
Fickt euch. Das war schon... Aber auch in dem Ton.
Tante Käthe ist einfach schon einfach der lebende Regenbogen. Der muss nicht noch...
Wäre wichtig, wenn wir hier auch so ein Zeichen für Solidarität... Nee, fick dich, komm. Geh mir nicht auf den Sack hier mit deiner Woke-Scheiße, verpiss dich.
Trink ein halbes Weißbier und lass uns zufrieden. Ja, also ich, ich sage, es wird so kommen. Die deutsche Nationalmannschaft, das wird die Entdeckung des Jahres 2024. Fußball.
Ja, also das ist unwoke und divers und un...
Das, aber du hast es ja neulich auch schon mal gesagt, also nicht, dass man das falsch versteht. Die Mannschaft und das alles, das wird einfach divers sein, weil diese Gesellschaft so ist.
Ja, ja.
Deswegen muss
ja, aber das
man,
eine ist ja, wir schreiben uns Dinge auf die Fahne und das andere ist ja einfach nur eine Realität.
Aber wenn Johnny Depp mit der Augenklappe kommt, dann braucht er nicht noch eine Fahne, auf der steht Pirat.
Ja.
So. Und so ist es ja. Die Mannschaft wird als selbstverständlich auftreten können, weil das alles junge Typen sind,
die gut Fußball spielen
die können. Fußball spielen können
und gut
Fußball spielen
können. Die gut gegen den aufgepumpten Ball schießen.
Richtig.
Ja. Das machen die richtig gut.
Das machen die richtig Bombe.
Ja.
Und in deren Selbstverständnis ist einfach eine diverse Gesellschaft, weil die ganze Jugend, die sie durchlaufen
natürlich,
haben.
Natürlich, jede Kabine ist divers.
Ja.
Also das ist
so, das gibt.
Das ist so, es ist sogar so divers, dass das Wort divers falsch ist. Also divers heißt anders, es ist nicht anders.
Es ist Deutschland.
Es ist fucking Deutschland.
So. Und deswegen wird das auch ein neues Selbstverständnis sein und ich glaube, es wird 2024 schon passieren.
Ein schwuler Kumpel von mir hat eine These in den Raum gestellt, dass die LGBTQIA-Plus-Community
eine eigene Fußballmannschaft unter ihrer Fahne antreten
muss. Das wäre super.
Ja. Das wäre so geil. Wäre das lustig?
Ja.
Alter, ein Team aus elf.
Das Gay-Team.
Das
wäre gut. Ich meine, bei den Frauen ist es ja schon so.
Oh Gott, wir kommen immer in die Hölle schon wieder.
Das, nee, aber die so. LGBTQIA-Plus-Community wird implodieren, weil sie sich von innen heraus zerfressen. Theorie von einem schwulen Comedy-Kumpel von mir. Und zwar...
Comedy-Kumpel?
Ist ein Comedian, ja.
Schwul?
Schwul.
Hatte man einen Wursch moderiert?
Nein. es ist Daniel Ryan Spalding.
Ah ja, das haben wir ja schon angespielt.
Kann man ja sagen, ja.
Und der sagt, seine Theorie ist,
dass die LGBTQIA-Plus-Community implodieren wird, weil die Trans-Menschen es irgendwann mal transphobisch sehen werden, dass schwule Menschen in Drag auftreten.
Also sehr gute
Drag ist transphobisch, weil es kulturelle oder sexuelle Aneignung ist.
Sehr gut.
Und dann gibt's Krieg zwischen den Gays.
Sehr gut.
Schrägstrich Drags und den Trans People.
Und ja, das ist eine richtig gute Beobachtung, weil das in Teilen schon so ist. Das gibt ja schon, gab ja auf dem letzten CSD in Berlin war es, glaube ich, exakt, so eine sozusagen Übergriff, aber von sozusagen von Gay-Leuten oder LGBTQ-Leuten auf andere, weil die sich von der Fahne nicht mehr repräsentiert
genau,
fühlen. Und das ist auch verrückt, weil man sagt, die Regenbogenfahne steht sozusagen eigentlich ja für alle, aber ich fühle mich von dieser Fahne nicht mehr vertreten, ich brauche jetzt eine eigene Farbe.
Genau, es gibt ja eine noch weitere
genau,
Fahne.
Genau, weil halt sich irgendeine Lesbe mit einem Auge da nicht mehr vertreten fühlt und sagt, ich brauche noch braun auf der. Genau. So, und das ist halt. Das
einfach ist, bei Annemai Kantereit in die aktuellsten Live-Videos gucken. Die aktuellste Fahne ist eigentlich immer da mit dabei. Die sind immer ganz vorne mit dabei und sind wirklich, beobachten den Trend wie so
wegen Annemai?
Geigerzähler sind immer wirklich, was ist der aktuelle.
Sind die so eine LGBTQ-Band?
Ja, komplett.
Wirklich,
ja,
das ist die Szene sind da drauf.
Unhateable, ja klar.
Das war mir echt so bewusst.
Ja.
Cool.
Ja, also das ist die soweit die These von Daniel Ryan's Bowling.
Ja, es wird
die ich interessant finde. Zumindest lustig, ja.
Ich schließe mich seiner These an. Ich glaube tatsächlich, dass es so kommen wird. Das ist oft so diese Splitterung dieser Bewegung, wenn die bestimmte Ziele erreicht haben und man nicht mehr fokussiert ist auf die Gesamtheit, sondern dann sozusagen kleine Gruppen untereinander das Gefühl haben, sie müssten jetzt noch sich irgendwas, sich nochmal extra abspecialen und sich nochmal besonderer machen als die anderen.
Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder.
Wie bei Fridays.
Ja. Was passiert mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im nächsten Jahr oder in diesem Jahr?
Ich glaube, es gibt eine Gebührenerhöhung und dann geht's weiter.
Ja?
Ich glaube, das ist der Plan, ne? Meinst du, da passiert nichts?
Ja, das läuft so weiter?
Das wird so weiterlaufen noch.
Ich hoffe einfach, dass ich persönlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter einfach beleidigt und diffamiert werde, weil es muss sich auch lohnen für mein Geld. Ich spüre ja sonst nichts.
Haben die dich?
Nö, aber das ist so ausnahmslos. Also meine Vorausschau für meine persönlichen Themen ist, dass ich das einfach komplett loslasse.
Ja. Ne?
Für mich. Aber es gibt sehr viele öffentlich-rechtliche,
die sich damit beschäftigen.
Die sich einfach gerne damit beschäftigen und einfach rumhauen. Und
aber um den, ich meine, ich habe da ja lange drin gearbeitet. Oder ich bin ja immer noch irgendwie mit denen verbunden. Um das mal kurz ernsthaft anzureißen. Ich habe ja viele Häuser gesehen von denen. Ich war beim Hessischen Rundfunk, ich war beim WDR, ich war beim RBB. War ich noch irgendwo? Nee, das reicht ja auch. Und das Problem, das sie haben, meiner Meinung nach, ist überall dasselbe. Nämlich, dass es so eine Form von Struktur da gibt, die so hierarchisch funktioniert, fast kasernesk.
Ja, total. Ja, so eine Pyramide.
Ja. Die verhindert, dass auch die Leute, die wirklich was drauf haben und gut sind und die wirklich auch verstanden haben, dass sich im System was ändern muss, dass die sich nicht durchsetzen können, weil so viel
Top-Down.
So viel von Top-Down gemacht wird, dass total schwer ist, die richtigen und die schlauen Entscheidungen dahin zu tragen, wo sie hin müssen. Das ist deren Problem.
Und einfach der Cashflow. Also es gibt keine. Das Geld ist einfach da. Du siehst es auch bei so Online-Angeboten wie so Funk auch so zum Beispiel, wo du sagst, das ist einfach so anabolisch künstlich von links aufgespritzt und obliegt gar nicht der freien Marktwirtschaft, die im Internet oder in den Medien herrscht, sondern da kommt einfach Geld und sagst, so hier, los geht's.
Ja, und wobei ich halt finde, ich habe damit nicht so ein Problem, weil ich immer denke, dass das schon zu Pluralismus führt, weil die natürlich eine bestimmte Agenda haben und bestimmte Sicht auf bestimmte Sachen.
Ja.
Die wird dann auf der anderen Seite gespiegelt, die findet da nicht statt, dann gibt es Leute, die das haten und so. Das finde ich alles voll okay. Das Problem finde ich ist auch nicht, das Hauptthema ist ja da, oder anders, wenn wir alle bezahlen, dann muss es doch möglich sein, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, den wir mit 10 Euro im Monat finanzieren.
Wie so ein Streaming-Anbieter.
Ja, da muss es doch, wenn wir alle in Deutschland, also mal die Ausnahmen, die möglich sind, raus, dann ist das doch so viel Geld, dass es doch möglich sein muss, einen modernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mit Internet und so weiter, so aufzustellen, dass der funktioniert. Also warum brauchen wir eine ZDF-Mediathek und eine ARD-Mediathek? Warum brauchen wir 22 Rundfunkanstalten? Weißt du, diese ganze Konstrukt und diese ganze Aufteilung. Man muss es reformieren. Und es ist zwingend notwendig, es zu reformieren, damit es auch weiterhin demokratisch legitimiert ist und stattfinden kann, weil es wichtig ist.
Aber dann brauchen wir diesen, also ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch sehr wichtig und finde das gut, dass es den gibt und bezahle auch gerne für. Ich glaube, es braucht den deutschen Elon Musk, es braucht den deutschen Mark Zuckerberg. Und wie heißt dieser Typ, der StudiVZ erfunden hat?
Ach so, der, ja, der ist ja schon lange raus, Mensch. Der hat doch dann das direkt so einfach weiterverkauft.
So.
Einmal Susi. Milliarden.
Es gab drei Gründer von StudiVZ. Ersan Dariani, Dennis Bämmann und Michael Brehm. Sie haben StudiVZ für 85 Millionen Euro verkauft.
Zack, der und die Zalando Boys und dann die Jungs von den Jamba Sparabos.
Die, genau, die müssen die ARD übernehmen.
Genau, die müssen das machen.
Ja. Das, und du sagst es, aber das würde wahrscheinlich tatsächlich funktionieren.
Naja, schlechter kann es ja nicht werden.
Ich wollte gerade sagen, das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. So, also, das muss man mal ganz klar sagen. Und das Hauptthema ist ja auch nicht, was die aktuell ausgeben, ist nicht das Problem, sondern das, was sie ausgeben für Leute, die gar nicht mehr da sind.
Ja, ja.
Oder die jetzt pensioniert sind. Das ist der Kostenfaktor. Beim RBB, wo ich bin, sind es, glaube ich, fast zwei Drittel der Gesamtkosten gehen drauf für Leute, die da irgendwie gar nichts mehr zu tun haben.
Die einfach in
die sind halt einfach Pensionäre. Die sind halt einfach irgendwo eingestellt in Positionen, wo sie seit 30 Jahren sitzen und noch ein Gehalt bekommen, das mit der aktuellen Realität einfach nichts zu tun hat. Da gibt es Leute, die gehen in Pension und haben hinterher durch doppelte Absicherung mehr Geld als vorher.
Also das meiste Geld des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht an Menschen, die beruflich tot sind.
Ja, ja. Und viele davon sind sogar noch
so
im Job.
So wirkt das Programm aber auch.
Ja, ja, und viele davon sind halt noch im Job. Das ist das Thema. So. Also, und man schafft sich natürlich ja auch selbst ab, wenn man dann anfängt, das reale Programm einzusparen, weil man die bezahlen muss, die gar nichts mehr machen. Das ist ja Wahnsinn. Dann kannst du natürlich irgendwann nur noch die schönsten Bahnstrecken Brandenburgs zeigen, aber da sagt natürlich selbst Oma Erna irgendwann kenn ich schon und sagt, warum bezahle ich dafür 35 Euro? Was soll das denn? Mach doch mal irgendwas von Relevanz für mich.
Ich weiß auch von unserem Producer Loffi, dass immer wenn wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen, das findet er immer zu binnensichtig. Deswegen lass uns das Thema schnell.
Ist er
da? Ja, ja, das haben wir gesagt.
So ein kritischer Typ.
Ja, ja, klar.
Das war gar nicht.
Ich tausche mich mit dem aus. Ja,
wirklich?
Klar, ja, Feedback-Gespräche.
Ja, mich schickt er ja immer. Doch, ja. Aber mich, ich frage ihn dann so, wenn ich so Gala-Anfragen komme, wo das ist eine Katastrophe, dann sagt er, nee, da geh mal hin, da gibt es bestimmt ein Bombenbuffet.
Ja,
quasi. So
sind die Prios. Ja, wir haben jetzt sehr viel über Woke und Diversität gesprochen,
ja.
Und ich habe das immer das Gefühl, dass man mich dann immer in so eine Richtung stellen könnte, als ob ich ein Gegner davon wäre, ne? Also ich bin überhaupt kein Gegner davon, ich finde das mega. Ich finde es immer nur so einfach, dass man Leute damit so triggern kann. Also es ist,
ja, man muss ja auch mal sagen,
es gibt ja Leute, die einfach auch gendern, um andere abzufacken.
Ja.
Und bei mir ist es so ein bisschen die andere, also wenn das Mario Bartstöckchen
einfach hier, mal ins Bienennest.
Ja, einfach. Glaubst du, es wird irgendwann mal woke Superhelden geben? Woke Avengers, so diverse Avengers sonst.
Im Rollstuhl, weißt du?
Ja, so Superman im Rollstuhl oder.
Hatten wir die nicht schon?
Ja. Spider-Them.
Nee, welcher Superman ist denn im Rollstuhl geändert? Wie hieß
Christopher Reeves. Ja. Christopher Reeves, das Gegenteil von Christopher Walken.
Scheiße. Der ist tot, ne?
Der Gag geht nicht.
Geht nicht.
Christopher auch nicht.
Nee. Oh, scheiße, das geht nicht, wir können nicht. So woke Superhelden, das wäre das nächste Ding. So eine LGBTQ-Superhelden-Community.
Ja.
Ja, wobei das ist alles, Hollywood hat schon sehr viel getankt, oder? Da ist schon sehr viel drin.
Bist du so ein Avengers-Gucker und
also Avengers
The Multiverse und
das? Nee, das überfordert mich auch alles. Da komme ich auch nicht. Ich will einfach nur geile Batman-Filme. Das ist alles, was mich interessiert.
Komm, ja, mein Bruder mir erzählt, dass wie heißt er? Der junge Schauspieler von Banshees of Inisherin, Corey Keegan.
Susi.
Du meinst Barry Keoghan.
Der wird Batman.
Nee, der wird Joker.
Ah.
Das ist der neue Joker.
Ach, die machen Joker nochmal.
Die machen The Batman, Robert Pattinson, und da kommt ein neuer Joker und das ist er. Nicht zu verwechseln mit Joaquin Phoenix, der nochmal Joker sein wird. Also es gibt zwei Joker. Zwei Joker Joken. Also
der Comic-Joker und das andere ist natürlich der reale Joker.
Genau, zwei Jokes.
Jokies.
Ja.
Doppel-Jokies. Okay. Kommt dieses Jahr filmtechnisch?
Weiß ich nicht. Aber,
so, ich dachte wegen der Vorausschau.
Ich glaube dieses Jahr.
Ja, ja. Okay. Und das klingt ja spannend. Da bin ich dabei. Batman mag ich immer.
Bist du auf Tour?
Ich bin auf Tour ab 16.01. Köln, dann Februar Bremen, dann mache ich so Sachen wie Böblingen und
ja, die haben Kohle da und
Werte und so. Ich war da noch nie. Aber
warst du nie in Böblingen?
Ich war noch nie in Böblingen. Und mir hat gesagt, das ist ein spezieller Ort, weil es jetzt kommt. Ich war ja gerade wie heißt das denn? Bei Stuttgart. Ludwigsburg.
Hafen?
Nicht Ludwigsburg heißt es.
Ja.
Und da erzählte man mir, Böblingen ist ein spezieller Ort, weil es gibt zwei religiöse Einrichtungen. Eine riesige Moschee und eine Mercedes-Benz-Produktionsstätte.
Ja.
Das sind die beiden heiligen Hallen. Ach, das ist da auch?
Flugzeugmuseum in Böblingen, ja.
Das sind die Sinsheim? Guck mal hier. Nee, Sinsheim ist nicht Flugzeug, sondern
Militär.
Ja, Raumfahrt und so
weiter. Ja,
ja. Stimmt. Warum das eigentlich? War auch nicht, ne?
Hat Deutschland ein Raumfahrt, Luft- und Raumfahrtsprogramm?
Haben wir, ne?
Ja, ja, ja. Alexander Gerst, ja.
Stimmt. Ja. Wahnsinn. Und warum ist das in Sinsheim? Das weiß man nicht.
Susi, Porsche. Sortier das mal alles, was wir gerade da wild rumgeworfen haben.
Hi, Eiteichei. Ihr macht es mir aber auch nicht leicht heute. Das Technikmuseum Sinsheim hatte mal eine Raumfahrtausstellung mit der ESA. Aber das Technikmuseum Speyer hat eine durchgängige Raumfahrtausstellung mit über 700 Exponaten. Der Sitz der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA ist in Darmstadt.
Tour, ah ja, ja, also Böblingen, mich gespannt. Weil ich immer der Meinung war, ich mache mehr so, das, was ich mache, mehr urban, humorisch. Und das könnte in so kleinen Nestern immer, sagen wir mal, schwieriger werden. Aber ich habe so ein paar Erlebnisse im letzten Jahr auch gehabt, wo ich festgestellt habe, dass man auch in der Provence, wie man so schön sagt,
natürlich, ja.
Wirklich Spaß haben kann. So.
Voll. Ach, ich finde die sind so, das ist immer Quatsch. Außer Stuttgart. Stuttgart ist immer schwierig. Oder ist bei dir Stuttgart auch immer schwierig?
Ich liebe Stuttgart.
Echt?
Ich habe wirklich. Ist
immer gute Chance
in
Stuttgart?
Ich habe sehr.
Theaterhaus?
Im Theaterhaus. Ja. Oder in der Rosenau. Oder wie heißt es? Das ist so eine größere Butze da mitten in der Stadt, wo auch andere Events drin stattfinden. Kommen die auf den Namen. Da waren wir auch letztens auf so einem Benefiz-Ding. Das war auch richtig geil. Die waren einfach. Ich glaube, dass sie ja dadurch, dass sie so die Schwaben schon eher zur Spießigkeit neigen.
Ja.
Wenn man dann mal mit einem großen Pimmel auf den Tisch haut, das ist genau, was die brauchen.
Ja, habe ich nicht. Ja, habe ich nicht.
Hab du bist ja divers, du bist eine Muschi.
Ja, ja, habe ich nur einen kleinen Pimmel dabei. Den finden die in Berlin immer richtig gut.
Genau.
Ja, und in Köln auch.
Ja,
kleiner Pimmel ist gut.
Aber
deswegen funktioniere ich in München auch nicht so gut.
Ist auch großpimmelig, die Stadt.
Oh, ja. Richtig dick, big dick energy.
Das stimmt. Das ist München.
Ist so ein Begriff, ne? Der, ja. Die big dick energy.
Vor allen Dingen jetzt öfter von so jungen Mädels benutzt auf Threads. Habe ich festgestellt.
Echt,
ja? Ja, ja, so big dick energy, wenn er dich auf Threads anschreibt. War so eine Influencerin. Habe ich sie direkt angeschrieben.
Achso?
Ja. Ja, klar.
Ja. ja, ich bin auch auf Tour und zwar ab März geht's wieder los und auch da wieder, ne, da ist also Plakate von mir, die wir jetzt aufgehangen haben, die werden da direkt irgendwie mit Farbeimer beworfen und abgerissen.
Was, letzte Generation oder was? Nee.
Nee, ich glaube einfach irgendwelche Leute, die sagen, mir ist scheißegal, was juristisch rausgekommen ist. Ich mag den nicht und das sind politisch motivierte Angriffe. Ich bin ein politischer Reibungspunkt, Ingmar. Ist dir das bewusst eigentlich, hier wer hier als Podcast-Partner neben dir sitzt?
Ja, natürlich.
Ja, das ist,
ist ja der Grund, warum wir es machen.
Ja, absolut. Ja, ich finde es faszinierend. Ne?
Das heißt, gibt es dann Bekennerschreiben dazu zur Farbattacke? Gibt es
Bekennerschreiben.
Ohne Scheiß, richtig.
Menschen, die dann sagen hier, not welcome in. Finde ich auch mal schön, wenn ein so ein Arschloch mit zu viel Zeit sagt, ich spreche jetzt mal für die ganze Stadt und sagt, du bist hier nicht willkommen. Übrigens auch, und das war letztes Jahr auf Tour, die Jusos Bayern, also die Kinderabteilung von der Bundeskanzler stiftenden Partei, die Jusos, die junge SPD, ja? Hat ein Flugblatt, ein Pamphlet gemacht, dass ich im Allgäu nicht willkommen bin und die fordern
Nein.
die Absage meiner Stadt und haben so einen Flyer gemacht, wo eine schwarze Demonstrantin drauf ist, die ein Schild hat, wo Stopp draufsteht. Und wenn man das rauskopiert und in diese Rückwärts-Google-Bildersuche macht, dann ist es ein Stock-Footage, wo Text drauf sind. Also wenn du Krauselocke, schwarze Protesterin und Afro eingibst, dann
kommt das.
Das heißt, die Jusos Bayern haben keinen in ihren Reihen gefunden, der selber für das Foto herhalten wollte, sondern haben dann schwarze Protesterin, Afro und Stopp eingegeben in diese Suchmaschine und haben dann diese Frau bekommen. Wir können es hier einfach mal einblenden, weil wir sind ja ein Videopodcast.
Ach geil,
wir
da können wir es ja zeigen.
Hier, wir blenden es hier einfach mal ein.
Da ist sie. Da können wir also sagen,
offiziell, da steht einfach nur Stopp.
Die Jusos Bayern sind jetzt offiziell die Husos Bayern.
Ja, oder Antidemokraten und Menschen, die irgendwie gegen freie Meinungsäußerung oder Job ausüben. Deswegen lieber Olaf Scholz, keine Ahnung, was die Kinderabteilung deiner, hier, du bist ja der Chef von denen, kannst du mal irgendwie, vielleicht gibt's da eine Stellungnahme von Olaf Scholz.
Dann hast du es aber wirklich geschafft.
Ob ich auftreten darf im Allgäu oder nicht.
Dann hast du es aber wirklich
geschafft. Deine Kids wollen's nicht. Olaf, aber, sag mal was.
Zu diesem Bekennerschein, das würde mich ja nochmal interessieren. Ja. Also da schmieren Leute dann das Plakat voll.
Mhm.
Was Plakaten ja eigentlich gar nicht so schadet, weil es Aufmerksamkeit steigert.
So ist es.
Vulkan.
Ja.
Und Leute, die sich nicht damit beschäftigen, fragen, warum wird denn das Plakat beschmiert?
So.
Und sich dann eine Karte kaufen und dahin gehen.
So funktioniert das. Der Barbara Streisand-Effekt.
Ja, ja,
Dinge
genau.
Größer machen, als sie sind.
Ja. Das heißt, man beschmiert das Plakat und dann schickt man per Mail oder per Post.
Nee, dann fotografiert man das ab und dann wird das auf Social Media hochgeladen.
Ah,
und dann gehst du drei Bilder weiter. Und ich meine, wir können sie auch hier nochmal einblenden. Das hier ist das Plakat. Und dieser Typ, der das hochgeladen hat und gesagt, not welcome in Hannover, hat zwei Bilder von sich, wo er einfach ein Buch liest und die können wir hier mal einblenden. Also da ist der Dude. Das ist er.
Okay.
Und was liest du? Ich weiß jetzt nicht, ob das Doxing ist, wenn wir zeigen, was er selber online zeigt.
Und was ist denn seine Begründung? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Feminism.
Er ist Kämpfer.
Er sagt Feminism. Ja.
Feminism.
Feminism me.
Und in dem Moment, wo er dein Plakat beschmiert und selbst wenn er hat
Problem
jetzt,
gelöst.
Ja. Ja, stimmt. Ja. Dann ist Gleichberechtigung erreicht. Das fasziniert mich. Das fasziniert mich, weil natürlich er muss ja zu Hause gesessen haben und gesagt haben,
das ist es.
Das ist es.
Ja.
Das ist es, womit ich Frauen helfe.
Genau, alle Frauen werden das richtig toll finden, wenn ich das mache. Und das ist gerade, wenn Männer sich für Feminismus in dieser Radikalität und Art und Weise einsetzen, hat das auch immer so ein bisschen ein Gefühl von, Frauen fanden mich noch nie toll. Und wenn ich das jetzt mache, dann finden die mich toll. Wenn ich mich quasi so zum Ritter aller Frauen aufspiele und hier so irgendwie was mache. Also ich finde da die Motivlage.
Selbst wenn wir ihm sozusagen, wir müssen ihm ja nichts unterstellen im Negativen. Wir könnten ihm ja nobelste Motive unterstellen. Dann ergibt es ja trotzdem keinen Sinn.
Also wenn er sagt, wenn ich jetzt hier darauf Farbe werfe, dann ist Luke Mockridge-Pichet, dann tritt er hier nicht auf, ja. Und dann habe ich damit die Frauen gerettet.
Ja.
Ja.
Das ergibt ja trotzdem keinen Sinn. Weil selbst wenn er das macht, also ihm ist klar, er wird den Auftritt wahrscheinlich nicht verhindern können. Er erzeugt Aufmerksamkeit für jemanden, den er scheiße findet. Diese ganze, also das ist einfach dumm.
Das ist recht impulsiv.
Ja, impulsiv. Ja. Nee, es ist nicht impulsiv.
Emotionsgeladen.
Es ist emotionsgeladen, aber es ist nicht impulsiv. Weil wie gesagt, er muss diesen Moment haben, wo er zu Hause sitzt und darüber nachdenkt und sagt, das ist ein schlauer Plan.
Und dann geht er so.
Dann geht er Farbe kaufen.
Geht er in den Baumarkt.
Holst du eine Farbe?
Hallo.
Ich muss Farbe holen für das
Plakat. Ich, so lila. Ich brauche so.
Muss das Plakat von dem Mockwitch beschmieren. Ah ja, dann kriegen sie einen Topf umsonst.
Kommst du mal mit. Hier ist so der.
Wir haben einen ganzen Vorrat für alle, die Farbe brauchen, um Lukes Plakate zu beschmieren.
Oh, das ist aber.
Ja. Und jetzt könnte natürlich.
Da hat er sich noch so ein Hähnchen geholt an dem Hähnchenwagen, der auf jedem Baumarkt Parkplatz ist ja immer so ein.
Stimmt.
Hähnchenwagen, da hat er dann noch, ach.
Esse noch ein Hähnchen. Und dann gehe ich los und beschmiere das Plakat.
Genau, aber erstmal esse ich noch ein Hähnchen.
Ja, jetzt können natürlich wieder Leute sagen, du hast das bestimmt inszeniert, das ist bestimmt jemand.
Ah, dass ich das, ist ein Inside-Job. Wie 9-11.
Ja, und der Ukraine-Krieg.
Ja. ja, dann würde ich es aber nicht in Hannover machen, dann würde ich es in Köln machen. Das ist mir echt zu weit.
Das ist ein Argument, ja. Na, wobei, in Köln ist zu nah liegend, dann würde man dir auf die Spur kommen. So musst du halt jemanden besorgen, der in Hannover eine Farbe kauft, um die auf deine Plakate zu schmieren. Damit du dich dann als Opfer darstellen kannst in einem Podcast 4 Wochen später.
Das ist so ein bisschen, Tino Chrupalla wird angegriffen, das war ja im letzten Jahr.
Ja.
Ne? Und dann hier geht er ins Krankenhaus. Ja, wir wurden hier angegriffen, das ist ja ganz schlimm. Und,
stimmt, das war letztes Jahr diese mögliche Attentat mit der Nadel, mit dem Stich angeblich. Ja. Den es gar nicht gab.
Gab's nicht.
Ja. Tino, Mensch, der Schwarze, der braune Maler.
Das ist mir hier aufgeflogen mit meiner AfD-igen Wahlkampf.
Ist es blaue Farbe?
Lila.
Ah, okay.
Gibt es schon eine lila Partei?
Ja.
Die Panther, ne?
Es gab mal eine lila Partei, auf alle Fälle. Ja. Gab es auf alle Fälle. Ja, ja, ja. Okay, also du bist auf Tour. Auch beschmierte Plakate werden sich nicht abhalten davon.
Natürlich, also es geht auf jeden Fall weiter. Und das Geile ist, dass je höher irgendwie dann diese Brisanz des Themas ja immer wieder hochkocht, aus irgendeinem Grund. Ne? Also es ist ja irgendwie immer, schwillt das ja dann immer wieder an. Was mir mittlerweile auch irgendwie egal ist und mir fast sogar schon Freude bereitet, weil es für die Menschen, die dann im Raum sind, nochmal ein Push sind. Also die kaufen sich nicht nur eine Karte, sondern die haben dann umso mehr Bock da zu sein und mich nach vorne zu peitschen und zu sagen, jetzt erst recht. Und diese Jetzt-erst-recht-Stimmung, die ist natürlich mega. Also für den Abend toll.
Und Ist deine Show der aktuellen Situation quasi angepasst oder ist deine Show weiterhin, sagen wir mal, das eskapistische
Gummibärchenland?
Gummibärchenland?
Nee, natürlich ist das Thema. Also ich rede auch über all das, was ich finde. Stand-up-Comedy ist immer eine Verarbeitung des eigenen Lebens und natürlich rede ich auch über, wie es ist, wenn große Teile des Landes oder gefühlt die ganze Welt dich zum Vergewaltiger macht. Was das für ein Gefühl ist. Und ich lasse mir da auch nicht absprechen, dass das nicht mein Thema ist, sondern es ist mein Thema.
Es ist also, ja dein Thema. Ja,
wenn es dich triggert, dann ist es dein, aber es ist ja meine Geschichte. Und ich kann ja meinen, ich habe das Recht, meine Geschichte auf die Bühne zu bringen.
Ich wollte gerade sagen, der Aspekt könnte ja eher sein, dass man sagt, das könnte dann bestimmten Teilen des Publikums, die sonst da waren, die gedacht haben, das ist hier immer die große Halligalli-Eskapismus-Show, dass die irgendwann sagen, das ist mir zu echt.
Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich finde, ich bin ich und es ist ja nicht so, dass es nur das eine ist und dann das andere. Es ist Teil der Show, ist aber nicht das allumfassende Thema des Abends. Also es ist, wer Happy-Go-Lucky haben möchte, der bekommt das und wer einfach sehen möchte, wie ich mit all dem umgehe, was die letzten Monate um mich rum passiert ist, der kann auch kommen. Also es ist wirklich für alle was da.
Hast du dir mal überlegt, dass du wie Chappelle in, welches ist es, Revelation oder was ist das, wo der sich quasi einfach die Stunde hinsetzt in so einen ganz kleinen Laden und im Prinzip ja nur seine Geschichte erzählt, warum er verschwunden ist für 10 Jahre und so weiter, dass du sowas mal machst?
Die Idee gibt's und die wird nach dieser Tour stattfinden und mehr sage ich dazu nicht, weil es gibt da einen ziemlich interessanten Kniff, den wir für Sommer und Herbst geplant haben, der ein ganz schöner Perspektivwechsel ist und darauf freue ich mich auch. Also Chippy wird so das Ende sein von etwas, wie es mal war und dann kommt ein neues Kapitel, auf das ich mich total freue, was echt nicht unspannend wird.
Okay, ja. Weil das wäre meine Variante, wie ich das machen würde. So, weil das dir eine ganz andere Möglichkeit für Tiefe gibt. Und das klingt auch ganz spannend, Herr Mockwitz.
Ja, das wird cool. Ja, das wird
gut. Ja, gut.
Also immer weitermachen und die Kunst ist ja einfach die geilste Art und Weise, mit Dingen umzugehen und immer weiterzumachen. Und das ist das, worauf ich mich irgendwie freue, auch wieder mal ans Machen zu kommen und eine Leichtigkeit zu haben und all diese Sachen, die links und rechts passieren, einfach anzunehmen, aber... Ich habe das Gefühl, wenn Leute dich attackieren und canceln möchten und dich irgendwie angehen, dann wollen die eigentlich nur, dass du genauso schlecht draufkommst wie sie. Die sind kacke drauf, die attackieren dich und die wollen, das ist wie so eine Zombie-Apokalypse, die beißen dich quasi in der Hoffnung, dass du genauso ein zynischer Zombie wirst.
Ja,
diese Energie quasi doppelst, weil am Ende wird ja benieden, dass man einfach ein freier, leichter Mensch ist, der einfach Spaß hat im Leben. Mhm. Und das hat 1,5 Jahre gedauert, bis bei mir so gelandet ist, so, ey, es muss jetzt einfach mal weitergehen und ich habe da Bock drauf und ich bin das auch gar nicht mehr, dass man sich so zynisch irgendwie festfährt in irgendeiner Kacke. Und es hat noch den angenehmen Nebeneffekt, dass es natürlich die Gegenseite maximal triggert und aufregt, wenn man eben
drüber
locker
redet
und drüber redet, Jokes macht, entspannt ist und sagt, ja, du kannst meine Plakate beschmieren und mich online attackieren, wenn du möchtest.
Ich bin da.
Und am Ende bist du das Arschloch.
Mhm. Sehr gut. Finde ich gut.
Ja.
Sehr gut. Was haben wir noch? Also wir schauen hier in die Zukunft. Wir haben ja noch 2024 Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt? Nee, Sachsen-Anhalt nicht.
Niedersachsen?
Nee, Brandenburg. Dreimal Osten ist es. Also Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Landtagswahlen. In allen drei Bundesländern ist die AfD stärkste Kraft. Sehr deutlich stärkste Kraft mit über 32, 33% in Sachsen.
Genau, also Stimmung, jetzt ist das ja einfach nur ein Stimmungsbarometer. Richtig. Und Zustimmung. Ist das dann auch dann das Wahlkreuzchen, also wenn es dann hart auf hart kommt?
Jetzt komme nämlich ich. Wir haben ja Frau Wagenknecht.
Ist sie dann schon handlungsfähig?
Die wird zur Europawahl handlungsfähig sein, die will ja nach Europa.
Ja.
Das ist ja, was sie einkassieren will und drei Landen.
Und viele nach Europa.
Ja. ins Europaparlament.
Naja.
Und sie wird zur Europawahl am Start sein. Wenn sie zur Europawahl am Start ist, wird sie auch im Osten die drei Bundesländer, wird sie hundertprozentig mitnehmen, weil alle ihre Leute, die sie mitzieht, sind dann versorgt mit festen Posten.
Also das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ja, ja.
Heißen die dann eigentlich die BSW?
Das weiß ich nicht, ob sie das durchzieht. Ja. Bis jetzt ist es so, sie suchen ja angeblich den richtigen Namen noch.
Ah, echt?
Ja. Und es gibt eine Hochrechnung für Thüringen, wenn sie in Thüringen als Sarah Wagenknecht-Partei antreten würde. Und sie würde faktisch die AfD halbieren.
Krass, also die wäre dann selber bei 15 oder?
Die wäre bei 22% aus dem Stand, würden die Ossis machen.
Geil, für eine Partei, die es noch gar nicht gibt.
Die es noch gar nicht gibt. Da siehst du auch, was die Leute treibt. Ja. Da geht es nicht darum, dass die Nazis wählen wollen, sondern das ist was anderes. Aber das ist trotzdem, bleibt ja trotzdem gefährlich. Also, aber wenn es möglich ist, sozusagen mit einer Fantasiepartei, die noch gar nicht vorhanden ist.
Wäre das dann lila?
Wahrscheinlich, ja. Die könnte lila machen, bestimmt. Die
könnte lila machen.
Das stimmt.
Das ist auch die Farbe der sexuellen Frustration.
meinst du, die ist?
Ja, Lafo, oder?
Ja, Lafo ist natürlich.
Schlaffo.
Schlaffo, Lafo.
Ja, klar.
Für mich war Lafontaine immer der Pinguin-Mann.
Danny DeVito,
ja,
der Pinguin.
Das ist für mich Lafontaine.
Ja.
Absolut. Weiß nicht, das ist natürlich spekulativ, was wir da jetzt sagen, aber Sarah selber hat schon irgendwie eine Form von Sexualität, finde ich, in der Ausstrahlung.
Ja, total. Das ist doch die halbe Miete.
Und sie ist auch die einzige Linke, die verstanden hat, dass Form follows Function, hätte ich fast gesagt, aber dass man sozusagen optisch...
Ja, eine gewisse Repräsentanz abbilden
muss. Richtig, man muss schon optisch Politiker sein oder Politikerin. Und das hat die drauf.
Was für ein Name, ey. Ich kreise die ganze Zeit... Ja, wie heißt die Partei?
Wagenknecht war ja mein Job, aber... das weiß ich nicht. Frau Wagenknecht wird schon irgendwas Linkes noch aus dem Boden stampfen. Und ich, jetzt wenn ich meine Voraussage, ich sage, sie wird, wenn sie in Thüringen antritt, tatsächlich Thüringens stärkste Kraft, wird damit den Rest Linken, die auch noch da sind, die auch noch ein paar Prozente ziehen, in die Koalition gehen. Dann heißt es, wird eine super linke Regierung geben in Thüringen als Folge der AfD. Das ist ja immer das Lustige.
Ja.
Und wenn das da funktioniert, wird sie das in Sachsen und Brandenburg auch probieren, würde ich vermuten.
Ist für dich die Sarah Wagenknecht-Partei das geringere Übel im Gegensatz zur AfD oder birgt sich dahinter ganz andere Gefahren?
Also
die Nähe zu Russland wird da immer so als, vor allem, was heißt denn überhaupt Nähe? Nähe wird immer so genannt, aber ist das nicht, also so wie ich sie wahrnehme in ihrem Parteiprogramm oder wenn sie in Talkshows sitzt, sagt sie einfach nur, die Nähe ist ja eh da, ob wir das Gas jetzt über Belgien als Schattenmann beziehen oder ob wir mit den Russen direkt reden.
Ja, ich glaube, das Problem, was sie hat, ist, dass sie so in so alten gelernten Freund-Feind-Bildern denkt und arbeitet. Also sie ist halt eiskalt ausgebildete kommunistische DDR quasi Elite gewesen.
Und da ist der Russe einfach näher.
Da ist der Russe Freund.
Ja, ja.
Und das ist gelernt. Das bleibt auch so. Und da ist der imperialistische Amerikaner.
Ne?
Richtig, der imperialistische Amerikaner ist Feind. Und dann wirst du auch immer eine Rechtfertigung dafür kriegen oder finden, warum die Ukraine halt eigentlich irgendwie doch selbst schuld ist und nicht der Russe. So. Also, das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Frau Wagenknecht und Herrn Höcke, soll Sarah mal machen.
Ja.
So. Also muss ich schon ganz klar sagen, ohne dass ich jetzt ihre Weltsicht teile und so. Ich glaube generell, dass es hilft, wenn extreme Parteien sich quasi gegenseitig Wähler wegnehmen, weil die Form des Protests zwar da bleibt und sichtbar bleibt und auch die anderen zwingt zu handeln, aber nicht die Gefahr besteht, dass eben eine extreme Partei, ob es nur links- oder rechtsextrem ist, dass die an den demokratischen Grundfesten, wie man so schön sagt, rüttelt und anfängt zu versuchen, den Staat in seiner Gesamtheit irgendwie umzupolen oder umzubauen.
Ja, das ist auch etwas, was ich gelernt habe im letzten Jahr, dass ich komme aus einer relativ unpolitischen Zeit, ne? Das hatten wir auch schon mal besprochen, ob jetzt CDU oder SPD in den 90ern regiert hat, who the fuck cares, das ist alles das Gleiche, denn uns geht's gut. Und in diesem Wissen oder in diesem Gefühl, auch wenn man sich Trump in Amerika anguckt, habe ich auch immer gedacht, so, ey, weißt du, vielleicht ist eine starke AfD auch einfach Demokratie.
Mhm.
Also diese Zahlen sind ja da und wir sind bei über 30% Zustimmung. Und wenn das die Leute bewegt, wenn das deren Weltbild ist, wer bin ich, denen das erkennen, weil ich sage, okay, dafür haben wir Demokratie und das Problem ist viel tiefer als die AfD, sondern diese Unzufriedenheit, die im Land herrscht, die dazu führt, dass Menschen in der bereit wären, solche Menschen zu wählen. Und deswegen denke ich mir, ey, ja, vielleicht muss man die auch mal wählen und dann werden die unter Realbedingungen der Politik scheitern. Das war eigentlich oft und lange meine Haltung dazu. Jetzt habe ich im letzten Jahr aber gelernt, und wenn man sich Ungarn und Polen und Weißrussland und diese Staaten anguckt, die ein paar Jahre ja schon ein bisschen vor uns sind und ja, so ein Foreshadowing.
Wo das schon mal passiert ist.
Ja, da sind wahnsinnig kluge, und das ist jetzt einfach mein Wissen, was laienhaft angelernt ist, aber vielleicht hört ja der ein oder die eine oder andere zu und kann daraus auch sich einen Reim machen. Es sind wahnsinnig kluge Juristen innerhalb dieser rechten Parteien, das ist im Ausland so, das ist auch in der AfD so, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Nazis sind, aber die so klug sind und so in der Lage sind, durch juristische Zusammenhänge und das Verändern von Parteiprogrammen die Demokratie auszuhebeln, die so klug sind, dass sie sagen, wir können Systeme schaffen, dass wir nicht nur an die Macht kommen, sondern auch an der Macht bleiben und die Demokratie so aushebeln. Und das findest du eigentlich nur bei der AfD. Das sind nur Leute, die so ticken. Es hat im Ausland funktioniert und es könnte und es kann auch hier in Deutschland funktionieren. Deswegen ist dieser Gedanke von, ey, vielleicht ist es auch einfach Demokratie, wenn wir die AfD einfach mal machen lassen und wenn die so viele Leute haben wollen, dann ist das so. So be it, hat ja in Amerika mit Trump genauso funktioniert. Dagegen halten sollte man schon, dass es doch sehr gefährlich ist, wenn solche Leute an der Macht sind, werden sie die Demokratie aushebeln.
Sie werden es probieren auf alle Fälle. Das ist eben gerade die Gefahr, ist halt einfach da. Und wir stehen einfach an dem Punkt, wie du richtig sagst, andere sind uns voraus. Deutschland war sehr lange stabil und so. Jetzt haben wir halt einfach eine große Unzufriedenheit mit dieser aktuellen Regierung und dieser Politik, die da gemacht wird, die halt Leute nochmal motiviert zu sagen, na, dann kann das ja nicht so schlimm sein, wenn die so scheiße sind.
Genau.
Aber das ist halt natürlich eine kurzfristige Perspektive. Und
aber es sind Gedanken, den viele haben.
Natürlich.
Und ich glaube, der wird elitär, medial immer so übergangen. Und das ist ja auch ein Gedanke, der ja auch landet bei Menschen.
Aber
und
das dafür ist natürlich wieder dasselbe Problem mit der moralischen Argumentation, die dann stattfindet, die einfach nichts bringt. Wir können natürlich allen AfD-Wählern unterstellen, dass sie schlechte Menschen sind, weiß ich was sind. Das wird sie nicht davon überzeugen, dass sie einen Fehler machen. Ja. Das schweißt sie eher zusammen in ihrer, ne, so in ihrer Grüppchenbildung. Das Einzige, was funktioniert, das Ferdinand von Thierer hat das so schön gesagt, ist die Argumentativstellen. Was bedeutet das denn, was die sagen?
Genau.
Ja. Erklär mir, was das bedeutet, was die sagen, was das als Folge hat. So, und das ist der einzige Weg zu sagen, ja, Moment mal, das ist nicht so richtig schlau. Das ist ja Quatsch. So.
Aber bis es da so weit kommt, also da Leute ja, stellen sich einfach in ihre Behauptung und in ihre Ecke und wenn es dann argumentativ in eine Sackgasse geht, dann wird es meistens lauter.
Und, ja, aber ich glaube, dass
damit kommt man dann auch sehr
wir
weit.
Kommen nicht mit dieser Form des moralischen Aburteilens von.
Nee, das ist es
das
auch
wird
nicht.
Nicht. Das wird nicht funktionieren.
Nee, weil man ernst nehmen muss, dass sie halt gewählt werden.
Ja.
Das ist
ja
auch Teil der Demokratie zu sagen, ja, hey, 30% sind 30%.
Und dann kann ich mich halt nicht jedes Mal hinstellen und sagen, das gibt's doch nicht, wie viele schlechte Menschen gibt's überhaupt? Warum werden es immer mehr schlechte Menschen? Und das ist halt Quatsch. Sondern ich muss erkennen, okay, kann ich hier sagen, es sind 10-15% laut Umfragen sind 10-15%, die sozusagen zu einem Kern- und rechtsextremen Gedankengut tragen. Wir sind ja aber bei Umfragen in ostdeutschen Bundesländern bei 30%. Was sind denn die anderen 15? Wo kommen die her? Was machen die? Was haben die vorher gewählt? Warum sind denn ehemalige linke Hochburgen in Thüringen mittlerweile Hochburgen von der AfD? Ja, das kann ja nicht sein, dass die auf einmal alle von linksextrem zu rechtsextrem geworden sind.
Unzufriedenheit.
Das ist nicht so. Und warum sind die zum Beispiel in einem Land wie Thüringen, das irgendwie, wenn du das Wirtschaftswachstum und so ansiehst, der top ist, wo alles schön ist, warum sind die denn da so unzufrieden? Was ist denn die, und solange sich damit sozusagen das politisch verweigert wird, der Diskurs darüber, was da alles gelaufen ist, auch im Osten und so weiter, nach der Wende und so, wer denn da noch lebt und wer diese Erfahrung gemacht hat. Solange sozusagen der Bundespräsident einfach sich mit einem Wisch hinstellt und sagt, also Wende war alles super, grüner Haken dran, feiern wir, tschüss. Kein Diskurs, kein Gespräch darüber, ob da nicht vielleicht doch irgendwie, haben wir vielleicht Leute irgendwie falsch behandelt? Ist irgendwas schiefgelaufen dabei nach der Wiedervereinigung? Keine Rede, null. Einfach sagen, das Beste, was uns hier passiert ist. Und dann aber das Gefühl von Leuten, die da sitzen und sagen, das ist fucking nicht das Beste, was mir passiert ist. Und ich will mich nicht so, wie sagt man so schön, gaslighten lassen von Politik, die nur verweigert, sich mit der Realität der Menschen vor Ort auseinanderzusetzen. Und das ist sozusagen die Lücke, in die diese rechtsextremen Populisten springen. Das ist die Wunde, die sie nutzen, wo sie reingehen und sagen, hahaha, wir sind jetzt für euch da. Wir machen das.
With arms wide open.
Richtig. Und ich habe das alles, und das ist das Verrückte daran, ich habe das ja alles in den 90ern quasi in klein schon mal erlebt. In Sachsen-Anhalt gab es irgendwann mal, ich glaube Mitte 90er, DVU auch DVU, recht. Ja. Die wurden irgendwann mit 11%, 12%, 13% gewählt. War ein Riesenaufschrei. Ein Riesenthema. Und auch damals war es schon so, dass die einfach, die ganzen rechtsextremen Gruppierungen und so weiter, die haben einfach Jugendarbeit übernommen in Regionen, wo sich niemand sonst mehr darum gekümmert hat. Das waren auf einmal die, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen, die jungen Menschen da irgendwie ein soziokulturelles Zentrum in so einer Art hatten, weil sich da einer von den Nazis drum gekümmert hat. Dann fandst du die natürlich nicht so scheiße, wenn die sich irgendwie
da... Tischtennisplatte
so,
dahingestellt haben.
Ja, so. Und das sind, und solange das verweigert wird in der Haltung...
Der einfache Süßigkeitentrick, ne?
Es ist der Enkeltrick am Ende. Ja. Der politische Enkeltrick. So. Also in dem Sinne glaube ich, dass Frau Wagenknecht da ordentlich abräumen wird und in Thüringen das zumindest verhindern wird. Im Rest weiß ich nicht. Ich glaube, in Sachsen wird es halt...
Wird scheppern.
Da wird scheppern, ja.
Ja, also die Vorausschau für 2024 könnte rechts bleiben.
Ich glaube allerdings,
sich da irgendwie dagegen.
Das ist sozusagen meine Prognose für die Ampel. Ist nämlich nicht so negativ. Ich glaube, dass sich die Ampel im nächsten Jahr erholen wird.
Wenn sie das, also ich bleib dabei, wenn das mit dem Kiffen funktioniert, dann werden wir viel vergessen.
Dann kommt Olaf back. Ja. Und dann ist am Ende Olaf tatsächlich ja auch wieder so eine Art Bundeskanzler, wie der Deutsche das mag. Einer, der nicht so viel redet, einfach mal macht, auch macht, wenn der Deutsche gerade nicht so begeistert ist, aber am Ende doch alles irgendwie zusammenhält.
Wenn er zum geringsten Übel wird.
Genau. Wenn er das irgendwie geregelt bekommt, dann hat er selbst für 25, guck mal, jetzt sind wir schon bei 25, nicht so schlechte Karten. So, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Wieder Wahl, ne? Olympiade?
Das weiß ich.
Paris.
Paris ist, ja.
Ja, wahnsinnig.
Das Olympiade ist eigentlich immer noch getrennt mit, also Paralympik gibt es auch noch, ne?
Das ist noch getrennt, ja, genau. Die Behinderten haben ihr eigenes
Event. Die haben ihr eigenes Event.
Genau.
Ist das, so nicht zusammen. Habe ich immer noch nicht verstanden, warum das Integration ist.
Dass sie ein eigenes...
Warum macht man das nicht mit der richtigen Olympiade zusammen? Also sie müssen natürlich, da sollte
also,
natürlich
kein Einweiniger gegen... Unfair,
nein,
ja.
Ich will ja nicht, dass Usain Bolt gegen zwei Mongoloide antritt oder sowas. Ich will...
Na, Moment. Die Frage ist... In welcher Sportart? Worin treten die gegeneinander an? Das könnte wieder spannend sein.
Lass uns das nicht machen. Das wird jetzt ganz schlimm, wenn wir damit anfangen.
Ja,
nur,
ja
nur also, dass das die Paralympics Teil der Olympischen Spiele sind. Das meine ich. Dass das nicht ausgesourced ist so. Das finde ich immer so, finde ich irgendwie doof. Das kann doch einfach Teil davon sein.
Stimmt, ja, warum echt nicht?
Ne? Ja.
Also warum am gleichen Tag?
Ja, ja. So,
warum also, muss man so als eigenes, und dann hast du diese halbleeren Stadien.
Richtig,
und alles,
warum
so
laufen denn sozusagen die Behinderten alle einzeln ein an ihren Event und die
ja, es wirkt auch immer so ein bisschen so, die geilen Kameras weg und die richtigen Sportmoderatoren weg und dann kommt so ein bisschen so, wie als ob so ein Schulteam
ja,
irgendwie da jetzt dann
das,
so.
Das finde ich finde Paralympics sollen Teil der Olympischen Spiele sein, fertig.
Ja, so. Das ist auch der Vorschlag zur Verbesserung der Welt, oder?
Absolut.
Ja, ja, finde ich gut. So, ja, wäre ich dabei. Und dann ist das auch nicht die Paralympics, sondern dann sind das einfach...
Olympische Spiele. Richtig.
Wo Menschen in Sportarten gegeneinander antreten.
Richtig.
Ja. So, das ist ein schönes Schlusswort.
Das ist ja super gut.
Ja.
In dem Sinne, ein frohes 2024.
Ich finde nämlich, also...
Hast du noch was?
Ja, Kleinwüchsige sind doch super.
Ah, jetzt, ich wusste, dass du damit noch kommst.
Ja, na klar. Weil das sind ja nicht nur tolle Sportler, sondern im Zweifel ja auch Sportgeräte.
Ach, das ist so schlimm, Luca.
Weißwurf?
Guck mal, ich habe mich so zusammengerissen gerade. Ich habe mich gerade 5 Minuten zusammengerissen. Ja. Keine Behindertenwitze. Jetzt kommt er mit den Kleinwüchsigen zum Schluss.
Ich liebe Kleinwüchsigen.
Jetzt mein allererstes Set war über Kleinwüchsige. Ich bin deswegen von der Bühne geflogen.
Was waren deine Gags?
Dass ich erstmal definiert habe, woran man Kleinwuchs erkennt.
Ja.
Wenn die Genitalien beim Gehen über den Boden schleifen. Also nicht, weil die Genitalien so groß sind, sondern weil die Beine so kurz sind, dann bist du kleinwüchsig.
Ist das so, ja.
Geht besonders für Frauen.
Ja, ich habe auch ein Set über Kleinwüchsige.
Wirklich?
Ja, klar.
Wieso das denn?
Auch über die Paralympics. Dass ich sage, ich liebe die Paralympics. Weil ich sage so, mein Set ist, dass ich bei den Olympischen Spielen mehr Entertainment.
Du machst also, Kleinwüchsigen.
Ja, es braucht, also Olympische Spiele braucht Entertainment. Ich will auch ja. Doping, warum gibt es eine Dopingkontrolle? Rein mit den Drogen
für alle.
Ja, weil es ja. ist ja, das sind ja keine Vorbilder, das sind Entertainer, die sollen mich unterhalten. Und wenn die auf Drogen sind, ist es doch mehr Entertainment bei den Olympischen Spielen, bei den Paralympics klappt es doch auch. Das ist auch eine reine Entertainment-Veranstaltung. Und dann geht so ein riesen Huiuiui und dann sagst du, ja, warum denn? Oder guckt ihr das wegen der sportlichen Leistung? Nein, niemand guckt die Paralympics wegen der sportlichen Leistung. Du guckst das aus Unterhaltungsgründen. Nicht, weil du dich drüber lustig machst, sondern weil du Menschen dabei zusiehst, die über ihre natürlichen Grenzen hinübergehen und sagen, ey, ich schaffe was mit den Limitierungen, die mein Körper mir gibt und schaffe etwas, was du mit deinem gesunden Körper nicht mehr schaffen würdest. Und das ist inspirierend für mich. Und deswegen ist das ein inspirierendes, unterhaltsames Event. Deswegen
also du meinst, es ist wie so eine Mini-Playback-Show eigentlich nur?
Ja, ja. Ja, aber das ist doch das Tolle, das ist doch das Inspirierende an diesem Event. Ich gucke das doch nicht einfach, weil ich die sportliche Leistung toll finde. Ich finde das toll, wie diese Menschen mit diesen Limitierungen oder Behinderungen, ich weiß gar nicht, was der politisch korrekte Einschränkung.
Das heißt, Kleinwüchsige, wenn Weitsprung machen und so weiter, bist du nicht beeindruckt, wenn er 70 Zentimeter schafft?
Ich bin beeindruckt. Aber ich bin ja nicht beeindruckt über die 70 Zentimeter, sondern ich bin beeindruckt, dass der mit diesen Voraussetzungen 70 Zentimeter. Wenn jemand bei den Olympischen Spielen ohne Arme, ohne Beine einen Kopfsprung ins Wasser macht, Alter! Das ist doch Entertainment pur, da bist du doch dabei, da geht doch Dopamin nach oben. Ich möchte ja nicht Leute sehen, die das gut können, ich möchte Leute sehen, die das nicht können.
Du willst wissen, ob er wieder auftaucht.
So, das ist doch, was mich reizt. Mhm. Und da rede ich dann auch über die Kleinwüchsige und sage, ich finde Kleinwüchsige super.
Ja.
Bei den Olympischen Spielen. Keiner findet Kleinwüchsige doof.
Nee.
Die haben keine natürlichen Feinde. Keiner sagt, diese scheiß Kleinwüchsigen nehmen uns die Jobs weg. Das macht also, doch. Als was? Und das Geile ist, ich habe sehr viele Gags dann auch über Kleinwüchsige, dass die Zahnstocher Weitwurf machen und so diese ganzen
Klassiker.
Und dann gucken mich alle sehr schief an und ich stehe dann da so und sag, ich habe diese Gags mit einem Kumpel zusammengeschrieben. Der heißt Matthias Meester und ist kleinwüchsiger Olympionik.
Geil.
So, ich habe den angerufen und gesagt, ich möchte hier über Kleinwüchsigen sprechen und dann haben wir diese Gags zusammen entwickelt und seine Gags waren viel schlimmer als meine. Also der hat eine moralische Messlatte, die hängt viel tiefer als meine. Dafür kann der nichts,
ja.
Weil er. Aber es macht halt wahnsinnig Spaß, zuzusehen, wie Menschen stellvertretend für den ein schlechtes Gewissen haben, was sie nicht haben. Und der lacht sich kaputt. Ja. Matthias Meester, Alter, der sitzt auf einem Dreirad, raucht Zigarre, fährt in Sonnenuntergang. Der braucht ja nicht das Mitleid von 220.000 fremden Leuten in irgendeiner Arena in
Schlimmstod. Das
ist
recht.
Und das, also, ist ein, das ist ein geiler Moment. Das ist
Stellvertreter-Empörung. Ja, stimmt. Aber Stellvertreter-Empörung ist nochmal ein eigenes Thema. Da kann man nochmal eine ganze Show drüber
machen. Ja, und das ist auch einer der Themen bei Trippy auf meiner Tour.
Das sehe ich schon.
Dass man das die Nuss von innen knackt.
Ja, okay. Es könnte also sein, dass der Farbwurf von einem Kleinwüchsigen kam.
Nee, dafür war das zu hoch. Bis nächste Woche. Ciao.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2 Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.